Hallöchen und herzlich willkommen beim Strength and Health Podcast, deinem Podcast für einen ganzheitlich gesunden Fitness- und Bodybuilding-Lifestyle. Mein Name ist Andrea Ossing, ich bin der Podcast-Host und freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Episode bin ich mal wieder nicht alleine. Und zwar ist die liebe Fabienne erneut zu Gast, worüber ich mich sehr freue. Fabienne war ziemlich am Anfang oder in den ersten Folgen, müsste es glaube ich gewesen sein, wo du schon zu Gast warst. Heute
Richtig.
sprechen, genau, damals noch als aktive Studentin, könnte man sagen, jetzt als abgeschlossene Studentin, und genau darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Fabienne hat ihre Arbeit über Essstörungen und Körperdysmorphia im Kraftsport geschrieben, und ja, das Thema ist, denke ich, ein Thema, was doch halt eben auch sehr weit verbreitet eben ist, und genau deswegen wollen wir da ein bisschen drüber sprechen. Ja, Fabian, wie geht's erstmal? Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss. Was hat sich seitdem getan? Wie geht's jetzt für dich weiter? Vielleicht können wir da.
Das ist direkt eine schwere Frage. Perfekt.
Ja,
erstmal ändert sich gar nicht so viel, außer dass ich halt irgendwie keine Studentin mehr bin. Ich bin aktuell ja schon selbstständig und werde das auch erstmal so weiterführen und dann schauen, ja, in welche Bereiche ich mich konkret noch ein bisschen weiter reinstürzen möchte. Und ja, wo die Reise hingeht. Also genauer, konkreter kann ich leider noch gar nicht werden.
Ja, aber manchmal ergibt sich das ja halt auch alles so.
Genau,
Also
genau.
gerade weil du ja schon auch vorher am Arbeiten und Selbstständigkeit etc. halt hattest. So dann.
Genau, und das ist jetzt ja auch was anderes, wenn man eben nicht mehr nebenbei studiert, sondern ein bisschen mehr Zeit und Energie da rein investieren kann.
Ja, voll. Sehr cool. Genau. Wie bist du auf das Thema gekommen?
Es ist, also erstens, ich mache ja selber Kraftsport schon lange und ich bin auch nicht gefeit davon, die ein oder anderen Probleme mit meinem Körperbild gehabt zu haben über die Jahre. Und gerade wenn man sich mit Menschen in diesem Sport unterhält, dann ist das eben ein Thema, was immer aufkommt. Und zudem es zwar ein paar Untersuchungen gibt, aber jetzt auch nicht, gerade im Hobbybereich, was Kraftsport angeht, gar nicht so viel aktuell. Und weil das so ein wachsender Sport ist, ja, fand ich einfach interessant, da mal irgendwie so einen Überblick zu bekommen. Ja, wie das so aussieht, weil von außen betrachtet das Essverhalten im Sport ja nun mal auch recht speziell ist für Außenstehende. Und ja, eben wie gesagt, auch das Körperbild, man da doch an der einen oder anderen Stelle kritischer mit sich umgeht, als jetzt vielleicht, als man denkt, dass es die durchschnittliche Bevölkerung tut. Und genau, das wollte ich in meiner Arbeit untersuchen. Eben auch, weil ich ja schon in der sportpsychologischen Betreuung jetzt auch seit einiger Zeit arbeite und das damit das häufigste Thema ist bei KraftsportlerInnen.
Ab wann, also das Ding ist ja, das finde ich, wenn man sich mit vielen unterhält, die sagen, ja, irgendwie haben wir doch alle eh eine Essstörung. So, aber die Frage ist ja auch, ab wann ist es eine Essstörung oder ist es überhaupt eine Essstörung von vielen? So, weil nur weil sie Kalorien zählen, nur weil sie aktiv auf ihre Ernährung mehr achten als vielleicht der Durchschnitt. So.
Genau, das ist genau die schwierige Frage, die man da irgendwie ein bisschen in den Kontext setzen muss. Generell ist eine Essstörung natürlich relativ klar definiert, weil es einfach Diagnostikkriterien gibt. Und wenn die erfüllt sind, dann hat man halt eine diagnostizierte Essstörung. In Realität ist das Ganze aber ein Spektrum. Und auch wenn man keine klassische Essstörung hat, kann man ein gestörtes Essverhalten haben. Und das ist eben nicht schwarz oder weiß, sondern das geht halt von einem gesunden, normalen Essverhalten zu einem gestörten Essverhalten zu einer Essstörung. Und dazwischen gibt es alle möglichen Graustufen. Und am Ende ist entscheidend dafür, ob ein Leidensdruck herrscht, ob irgendwie die Lebensqualität beeinträchtigt ist von der Person und ob es halt gesundheitliche negative Folgen hat. Das sind, glaube ich, so die Punkte, die am wichtigsten sind, wenn man betrachtet, ob man gerade ein normales, in Anführungszeichen, gesundes Essverhalten hat oder nicht. Weil jetzt rein per Definition ist ein gesundes Essverhalten erstmal dadurch definiert, dass man natürlich seinen Körper mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt, mit genügend, aber eben auch nicht zu viel Energie versorgt. Dann aber eben noch die psychologischen Komponenten, dass das Essverhalten nicht übermäßig viel gedanklichen Raum einnimmt am Tag. Weil eigentlich sollte das so ein bisschen durch unsere biologischen Bedürfnisse gesteuert sein, dass wenn man halt gerade Hunger hat, dass man dann mehr an Essen denkt, aber dass wenn man gerade eben satt ist, dass das Thema dann in den Hintergrund rückt. Und wenn das jetzt aber nur mal der Fall ist, dass man sehr, sehr viel Zeit am Tag mit diesem Thema gedanklich verbringt, mit der Planung und was esse ich jetzt, und sich das immer wieder überdenkt, obwohl eigentlich diese, ja, biologischen Bedürfnisse gerade gar nicht im Vordergrund sind, dann ist das schon was, was man als abweichendes Essverhalten beschreiben kann. Ob das jetzt direkt gestört und ungesund ist, muss man aber dann eben im Einzelfall betrachten.
Ja, gerade das Beispiel ist, glaube ich, auch relativ schwer, weil irgendwann in der Diät oder ich sag mal, viele im Kraftsport diäten ja so.
Genau.
Diäten vielleicht auch regelmäßig und da kommt es ja automatisch. So, es ist ja auch logisch, wenn ich dem Körper eher zu wenig gebe, dass ich dann irgendwann einfach grundlegend mehr an Essen denke, weil ich auch grundlegend einfach mehr Hunger bekomme.
Eben, genau. Weil man sich da ja auch absichtlich in einen eben nicht mehr ganz gesunden Zustand bringt. Was aber, muss man eben sagen, und deswegen ist der Kontext so wichtig, im Leistungssportbereich halt in fast jeder Sportart der Fall ist, dass je höher du vom Niveau gehst, desto weniger gesundheitsorientiert ist der Sport.
Ja, absolut. Finde ich auch immer wieder wichtig zu betonen, dass gerade auch zum Beispiel Kraftsport im, wenn man es nur für sich betreibt oder halt eben als Bühnenathletin, es ist halt einfach dann irgendwann Leistungssport, wo es halt einfach nicht mehr gesund ist.
Ja.
Was viele einfach zwischendurch, glaube ich, nicht auf dem Schirm haben. Sei es nur der mentale Zug auch bezüglich des Essens, aber halt eben natürlich auch körperlich gesehen. Macht
Ja.
es natürlich was mit einem.
Genau. Und das ist aber, glaube ich, auch der Punkt, der beim Kraftsport eigentlich ja so ein bisschen anders ist als bei anderen Sportarten, weil das auch vor der, also schon vor der Untersuchung mein Gefühl war, dass im Kraftsportbereich auch Hobbyathleten sich schon verhalten, als wären sie Leistungssportathleten. Und ihre Gesundheit an der einen oder anderen Stelle, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen ja hinten anstellen für den sportlichen Erfolg, obwohl es eigentlich nur ein Hobby ist. Und da muss man halt immer so ein bisschen drauf gucken, wenn das wirklich nur mein Hobby ist und ich mache hobbymäßig eine Diät, weil ich so ein bisschen schauen möchte, weil ich meine, keine Ahnung, Sommerfigur haben möchte und mich wohlfühlen möchte. Und dann bekomme ich aber wirklich gesundheitliche negative Konsequenzen und ich diäte aber weiter, obwohl ich eben keine Leistungssportlerin bin und ich verliere meine Periode oder ja, habe eben andere Konsequenzen, dann ja, muss man das wirklich kritisch sehen und überdenken.
Ja, bin ich bei dir. Ich glaube, ich habe die vorletzte Folge tatsächlich über zumindest Periodenverlust auch noch voll gemacht. Das ist zwar nicht immer alles ganz schwarz-weiß ist so, aber in den meisten Fällen, dass es nicht Sinn macht, unbedingt dann weiter zu diäten. Genau, wenn wir über Körperdysmorphia sprechen, gibt's dann Definition in dem
Ja,
Sinne? Auch
also
wahrscheinlich sexuelles.
erstmal muss man darüber sprechen, was überhaupt das Körperbild ist, weil das gar nicht so einfach zu definieren ist. Es ist sehr komplex und beschreibt eben nicht nur, wie wir aussehen oder wie wir uns selber sehen, sondern ist eine Kombination aus allen inneren und äußeren Empfindungen, die wir bezüglich unseres Körpers haben. Das heißt, alle Verhaltensweisen und Gedanken und Gefühle, die wir in Verbindung mit unserem Körper haben, ergeben das Körperbild, was wir von uns haben. Das ist eben sowohl, wie wir uns ob wir uns vital und funktional fühlen und wie sich unser Körper gerade anfühlt halt, was er kann oder was wir das Gefühl haben, was er kann, aber eben auch, wie wir uns selber sehen und vor allem, wie wir denken, dass andere uns sehen und was wir denken, was andere aus diesem Bild herausschließen. Ist also, wie gesagt, ein sehr komplexer Begriff und gleichzeitig sehr wichtig für die Selbstidentität, weil, wie gesagt, was wir denken, wie andere uns sehen und was die daraus auch uns schließen, ist natürlich irgendwo auch beeinflusst, wie wir die Handlung von anderen Menschen wahrnehmen und wie wir selber auftreten. Und deswegen ist das Körperbild eigentlich sehr, sehr, ja, identitätsstiftend für Menschen und hat einen großen Einfluss auf den Selbstwert und vieles. Und wenn man, auch da kann man natürlich jetzt nicht schwarz-weiß sagen, weil nur weil man Dinge an seinem Körper nicht so gerne mag, heißt das nicht, dass man eine Körperdysmorphie, also wirklich ein Störungsbild hat. Aber die Definition von einer körperdysmorphen Störung ist, dass man wirklich eine übermäßige gedankliche Beschäftigung mit ein oder mehreren als Makel empfundenen Stellen am Körper hat, die aber von außenstehenden Personen gar nicht oder nur geringfügig wahrgenommen werden. Und dass diese übermäßige gedankliche Beschäftigung dazu führt, dass man eben Einbußen in der Lebensqualität hat und ein Leidensdruck entsteht. Zum Beispiel, weil man sich nicht mehr traut, rauszugehen, sich sozial zurückzieht, sich nur noch versteckt oder das mit anderen Störungen dann einhergeht, dass man dann zum Beispiel Depressionen deswegen entwickelt oder anfängt, gesundheitlich schwierige Entscheidungen zu treffen, weil man so unzufrieden ist mit diesen Körperstellen. Und eine Subform davon, also eine Unterform, ist eben die Muskeldysmorphie. die jetzt halt speziell im Kraftsport irgendwie relevant ist, weil der Betroffene sich als zu schmal, zu schmächtig wahrnehmen, obwohl sie eigentlich überdurchschnittlich trainiert sind. Und auch da ist natürlich irgendwo schwierig zu sagen, weil es ist einfach Teil des Sports, dass wenn man natürlich versucht, möglichst breit zu werden, dass man dann niemals breit genug ist. Also ist es schwierig zu sagen, ab welchem Punkt ist das jetzt wirklich eine Störung oder eine gestörte Wahrnehmung von mir selber? Weil auch da natürlich mit reinfließt, dass wenn man umgeben ist von sehr, sehr trainierten Menschen, dann verschiebt sich natürlich auch mein Bild davon, wie ein normaler Körper aussieht. Und wenn ich dann zum Beispiel auch über Social Media sehr, sehr viel trainierte Menschen konsumiere, dann verschiebt sich das noch weiter. Und dann ist meine Definition von einem normalen Körper eine ganz andere, als jetzt der durchschnittliche Körper eigentlich ist. Und in Relation dazu bin ich dann vielleicht auch einfach nicht trainiert. Deswegen ist es gar nicht so einfach zu, ja, festzustellen, ab wann das jetzt wirklich eine Störung ist. Und am Ende wird es vor allem auch daran festgemacht, ob halt ein Leidensdruck entsteht und ob ja irgendwelche negativen Konsequenzen für die Betroffenen dabei rumkommen.
Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut, weswegen glaube ich viele, wenn ich jetzt so an das Gym in Wien halt eben denke, wo halt alle grundlegend sagen oder denken, okay, wenn man da trainiert, wenn man da wohnt, es ist super geil und alles, aber genau dieser Aspekt, dass du auf einmal ja nur noch mit super, also der Durchschnitt oder da der durchschnittliche Athlet ist halt nochmal ein ganz anderes Durchschnitt als in einem normalen Fitnessstudio. So, und dass es da vielleicht einfach nochmal selber mehr Druck irgendwo in dich selber auslösen kann und halt eben zu sowas führen kann. Ich glaube, das ja, sehen dann halt viele halt irgendwo nicht. Und nicht umsonst ziehen auch wieder welche Leute oder ziehen welche wieder weg oder kommen halt damit nicht zurecht und wechseln wieder das Studio oder sonst was. So, ich glaube, ja, darf man diesen Druck sozusagen, den man ja dadurch sich selber wahrscheinlich am ehesten einfach auch macht, so. Ist, glaube ich, auch dann einfach nicht zu unterschätzen in dem Kontext.
Richtig, und da geht eben auch nicht jeder gleich mit um. Manche Menschen sind dadurch vielleicht motiviert, aber andere eben nicht. Und da muss man so ein bisschen auf sich Acht geben. Das gilt sowohl für das Studio, in dem man trainiert, als auch eben über besonders auch für den Social Media Content, den man konsumiert und in welcher Menge man den konsumiert, weil das natürlich die Vergleichsmöglichkeiten, die man hat, nochmal ins Unendliche steigert.
Ja, total. Gerade für Wettkampfathleten sagt man sowieso auch immer, okay, schau dir deine Konkurrenz einfach nicht an.
Ja.
So, weil es einfach, ja, macht keinen Sinn, hoffe ich. Zumindest wenn man sich selber zu fertig dann macht
Genau.
und sich zu vergleicht, ja. Was genau hast du in deiner Arbeit dann untersucht?
Ich habe eine Online-Umfrage gemacht mit Kraftathletinnen und Kraftathleten, sowohl im Hobby- als auch im Leistungssportbereich, wobei der Anteil der Hobbysportler deutlich höher war. Und habe dafür ein paar psychologische Tests verwendet, die man zum Beispiel auch in der Diagnostik oder insgesamt nutzt in der Psychologie, um halt bestimmte Verhaltensweisen auch zu messen. Irgendwie muss man die ja messen, sodass es wissenschaftlich anerkannt ist. Und da habe ich Tests benutzt, um einmal einen Test, um das Essverhalten und um das Risiko für Essstörung zu erheben. Dann nochmal einen Test, der speziell das Risiko für Orthorexie, also eine nicht klinische Essstörung, bei der sich die Betroffenen besonders auf ja, gesundes Essen fixieren, also zumindest von dem, was sie denken, was gesundes Essen ist, und sehr, sehr strenge Ernährungsregeln dann im Kopf haben. Das habe ich gewählt, weil das eine Form ist, die dem der Ernährung im Kraftsport doch relativ ja, nahe kommt und da von meinem Gefühl her verbreitet sein könnte. Deswegen habe ich da einen Extra-Test nochmal für verwendet. Dann habe ich den Dresdner Körperbild-Fragebogen verwendet. Das ist ja, so einen Fragebogen, mit dem man so ein bisschen versucht, das Körperbild von jemandem in irgendeiner Form darzustellen. Und dann noch ein Test, um das Muskeldysmorphie-Risiko zu messen. Die vier Tests waren quasi in den Fragebogen integriert. Und außerdem haben die Befragten eben so ein bisschen angegeben, ja, wie lange trainiere ich schon, wie oft die Woche trainiere ich. Und dann noch die Trainingsmotive, Gesundheit, Kraft, Leistung und Optik in einer Prioritätenliste von 1 bis 3 selber angeordnet, was halt für sie persönlich an erster Stelle, an zweiter und an dritter Stelle steht. Und genau, aufgrund dieser Daten habe ich dann quasi analysiert, ob da irgendwo Zusammenhänge erkennbar sind. Und es waren Zusammenhänge erkennbar.
Wird auf jeden Fall sehr gerne, dass wir da gleich einmal drüber sprechen. Erst noch eine Frage, wenn jetzt jemand zuhört und denkt, ah ja, den Test würde ich gerne mal machen, um zu gucken, ob ich betroffen bin oder nicht. Würdest du jemanden empfehlen, diesen Test einfach alleine zu machen oder nicht? Oder diese Teste?
Das eher nicht, weil das sind Werkzeuge, die eigentlich nicht dafür gemacht sind, dass man eine Selbsttestung vornimmt. Manche davon sind auch gar nicht frei verfügbar. Es gibt natürlich für all diese Sachen frei verfügbare Tests im Internet. Und wenn man sich nicht sicher ist, ob man vielleicht ein Problem hat und so einen Test dann mal machen möchte, dann kann man das an sich machen. In der Regel, wenn ich aber überlege, ob ich ein Problem habe, dann ist da irgendwo schon irgendein Problem, irgendein Leidensdruck, ein Leichter. Und dann macht es schon vielleicht sowieso Sinn, sich da mal mit auseinanderzusetzen, ob man
Ja.
etwas verändern möchte.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, vielleicht, genau, mal, gehen wir zu den Ergebnissen über, dass du uns ein bisschen davon erzählst, was du da herausgefunden hast, quasi.
Sehr gerne. Es haben echt viele Menschen mitgemacht, also zumindest für meine Verhältnisse, über 600 Menschen haben an der Umfrage
Wow.
teilgenommen. Dem dann, man bereinigt die Ergebnisse ja dann immer, dann fallen ordentlich Personen noch raus. Und am Ende waren es noch 492 Menschen, die ich einbezogen habe in die Analysen. Darunter waren 415 Frauen und 75 Männer und zwei Personen haben kein Geschlecht angegeben. Und auch bei den Hobby- und Wettkampfsportlern war das Verhältnis ähnlich ungleich. 420 Hobbysportler und 72 Wettkampfathleten, die dabei waren. Genau, durchschnittlich waren die Leute 29, war aber zwischen 16 und 60 Jahren alles dabei. Und durchschnittlich wurden 6 Stunden pro Woche Krafttraining seit 6,5 Jahren durchgeführt. So erstmal zu den Leuten, wer da so befragt wurde. Und wenn wir jetzt erstmal die Ergebnisse als Gesamtes betrachten, dann kann man sagen, dass erstmal 44,3% Optik an erste Stelle gesetzt haben. Das ist also wirklich mit Abstand das häufigste und am höchsten priorisierteste Trainingsmotiv. Platz 2 ist dann Kraftleistung mit 30% und Gesundheit war dann eben nur der dritte Platz mit knapp über 25%. Und von allen Befragten hat fast ein Drittel in den Tests zu den Essstörungen bzw. zu dem Essstörungsrisiko, hat fast ein Drittel ein erhöhtes Risiko für Essstörung. Speziell was die Orthorexie angeht, haben sogar 11% klinisch relevante Ergebnisse gehabt, also wo man wirklich mal drauf schauen könnte. Bei den anderen Tests wurde das jetzt nicht direkt differenziert, ob das jetzt, da gibt es nur ein erhöhtes Risiko oder halt nicht. Ja, und auch bei den Körperbildfragebögen sieht das ähnlich aus. Gerade was die Körperakzeptanz angeht, haben 42% der befragten Personen liegen unterhalb der Norm, was die Körperakzeptanz angeht. Bedeutet also, dass sie ja unzufriedener oder ein schlechteres Körperbild haben als die durchschnittliche Bevölkerung. Weil man muss jetzt natürlich sagen, ich habe keine Kontrollgruppe gehabt, also keine Nichtsportler befragt, sondern ich beziehe mich immer nur auf die Normgruppen, mit denen diese Tests damals entwickelt wurden. Das muss man so im Hinterkopf behalten. Und was körperaufwertendes Verhalten angeht, also wie man mit sich selber redet und ob man sich selber vielleicht auch wirklich gut findet, körperlich, lagen sogar 54% unterhalb der Norm. Also ist erstmal auf den ersten Blick das Bild, ein Drittel hat ein relativ hohes Risiko für eine Essstörung und fast die Hälfte ist unzufriedener mit sich selber als die Normalbevölkerung. Und ein Viertel, also 23%, haben ein hohes Risiko für eine Muskeldysmorphie. Man kann also erstmal insgesamt schließen, dass da doch sehr auffällige Ergebnisse sind und dass die Themen Körperdysmorphie und Essstörung auf jeden Fall relevant sind in diesem Sport und doch mehr stattfinden als jetzt vielleicht in anderen Bereichen.
Ja, crazy. Man würde eigentlich meinen, okay, wenn ich was für mein Optisches tue, dann fühle ich mich
Genau.
langfristig eher besser, wenn ich mich dahin auch entwickle.
Genau,
So.
das ist die Frage, warum das eben nicht so ist. Die Befragten wurden auch nach Körpergröße und Gewicht gefragt, damit ich den BMI ausrechnen konnte, was natürlich jetzt nicht das ultimative Werkzeug ist, aber da der durchschnittliche BMI im Normalbereich war und es sich um Kraftsportler handelt, kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass das alles keine zum Beispiel stark übergewichtigen Personen sind, die gerade erst mit dem Sport angefangen haben, sondern dass es sich da schon um trainierte Personen handelt, die ja auch schon seit einer Weile Kraftsport betreiben und vermutlich überwiegend keinen hohen KFA haben. Und trotzdem ist die Körperunzufriedenheit da so hoch. Das ist natürlich bedenklich. Gerade wenn halt man darauf achtet, dass Optik die höchste Priorität hat für die meisten.
Ja, das spiegelt tatsächlich aber auch so ein bisschen meine Praxiserfahrung eigentlich sogar schon fast wider, weil es super viele, die halt schon lange trainieren, sind ja halt eben häufig unzufrieden mit den Ergebnissen, die sie bekommen. Also denken, okay, ich trainiere viermal die Woche und ich sehe aber nicht, dass ich viermal die Woche trainiere. Und dadurch, anstatt dass die Zufriedenheit steigt, sinkt die dann ja häufig eher.
Ja, richtig.
So.
Man kann sich ja natürlich fragen, okay, woran liegt das? Und ein möglicher Gedanke ist eben, dass die Optik, anders als jetzt, wenn man sich Kraft, oder insgesamt sportliche Leistung als Ziel setzt, viel schlechter messbar und kontrollierbar ist für einen selber, weil es natürlich langsame Veränderungen sind. Und wenn man jetzt nicht gerade, klar, man hat so ein paar Instrumente, die man nutzen kann, wie jetzt eine Waage oder ein Maßband, oder wenn man jetzt irgendwie wirklich den Körperfettanteil misst. Aber ansonsten gibt es kaum objektive Werte, sondern wir bemessen unsere Optik immer im Spiegelbild, was sich halt ständig ändert und durch tausend andere Faktoren noch beeinflusst wird. Und was allein dadurch beeinflusst wird, wie wir uns an dem Tag fühlen, dass wir dasselbe Bild im Spiegel mögen oder nicht mögen. Und anders als wir jetzt, wenn man jetzt, keine Ahnung, einen Sprinter nimmt, der seine Zeit sieht und merkt, dass er sich im Training verbessert, oder halt auch einen Powerlifter, der sieht, dass die Lifts nach oben gehen und sein Total ansteigt, ist das halt, wenn man Optik nimmt, gar nicht so leicht, seine eigenen Erfolge zu sehen, zumal die eben auch sehr, sehr langsam vielleicht vonstatten gehen.
Ja, total.
Und das könnte da auf jeden Fall ein Faktor sein.
Konntest du oder hast du dir angeschaut, ob es da Zusammenhänge gibt bei den Leuten, die halt eben die sportliche Leistung an erster Stelle haben, wie da die Zufriedenheit ist?
Ja, ich habe geguckt, quasi, wo Korrelationen bestehen, also Zusammenhänge. Und zwischen der Priorisierung der Trainingsmotive und den, ja, pathologischen Werten quasi in den Tests waren auf jeden Fall signifikante Zusammenhänge zu sehen, dass vor allem eben die Menschen, je höher die Optik priorisiert wurde, desto höher war tendenziell auch das Risiko für Essstörungen und desto schlechter war auch das Körperbild. Das war ein sehr deutlicher Zusammenhang, der sich echt in allen Tests gezeigt hat. Bezüglich der Gesundheit konnte man auch einen schwachen Zusammenhang sehen, dass bei den Menschen, die Gesundheit höher priorisiert haben, tendenziell geringfügig niedrigere Risiken für Essstörungen bestanden und das Körperbild auch geringfügig besser war. Da waren jetzt die Daten nicht so aussagekräftig wie bei dem Zusammenhang zur Optik. Also ich würde da jetzt noch nicht die Aussage rausziehen, dass wenn man Gesundheit priorisiert, dass man dann irgendwie davor geschützt ist, eine Essstörung oder eine Körperdysmorphie zu entwickeln. Aber es lässt sich ein Trend zumindest ablesen, dass eine Priorisierung der Optik definitiv einen Einfluss darauf hat. Oder was heißt einen Einfluss darauf hat, aber es hat auf jeden Fall einen Zusammenhang mit unserem Essverhalten und unserem Körperbild. Und der ist relativ deutlich. Ich habe auch die Gruppen untereinander so ein bisschen verglichen, also geschaut, ob es geschlechtsspezifische Unterschiede gibt und ob sich Hobby- und Wettkampfathleten da unterscheiden. Und bei den Geschlechtern gab es definitiv Unterschiede, dass die Frauen nochmal ein erhöhtes Risiko für Essstörungen hatten und tendenziell auch noch ein negativeres Körperbild hatten. Mit Ausnahme der Muskeldysmorphie, da haben halt die Männer höher abgeschnitten. Das passt aber auch so ein bisschen zu dem, was eh gerade so der aktuelle Stand der Forschung ist, dass Frauen tendenziell sowieso ein höheres Risiko für Essstörungen haben. Man muss da immer schauen, man muss sagen, dass auch die Zahlen bei den Männern in den letzten Jahren ansteigen. Und dass man auch immer noch mit einbeziehen muss, dass so die meisten Essstörungen eher sich von der Symptomatik her an Frauen orientieren und sich solche Essstörungen bei Männern auch anders äußern können, weil die ja zum Beispiel oft nicht das Ziel haben, möglichst schlank zu sein, sondern ein anderes Ziel haben, zum Beispiel möglichst breit zu sein oder möglichst definiert auszusehen. Trotzdem scheint es so, als wenn Frauen da einfach nochmal tendenziell ein höheres Risiko haben. Aber man kann eben sagen, dass auch bei Männern im Kraftsport da ein höheres Risiko als in der durchschnittlichen Bevölkerung besteht. Und zwischen den Hobby- und Wettkampfsportlern konnte man erstmal sehen, dass die Hobbyathleten, da haben fast haben 48% Optik an erste Stelle gesetzt. Und bei den Wettkampfsportlern haben 58% Kraft und Leistung an erste Stelle gesetzt. Das bedeutet aber auch, ich habe ja nicht differenziert, ob das jetzt Bodybuilder waren oder Powerlifter oder Strongman. Das heißt, da muss man die Daten kann man nicht so richtig gut interpretieren. Insgesamt scheinen die Wettkampfathleten aber auch niedrigeres, geringfügig, ganz bisschen niedrigeres Risiko für Essstörung zu haben und ein ganz bisschen besseres Körperbild zu haben als die Hobbysportler.
Auch sehr spannend sogar.
Ja, auf
Ich
jeden
meine, gut,
Fall.
gerade wenn Powerlifter klar halt reinkommen, also das ist das Verhalten, glaube ich, tendenziell häufig sowieso nochmal anders als
Ja.
beim Bodybuilder. Aber es ist trotzdem spannend, dass es sich das so dann
Ja.
trotzdem widerspiegelt.
Ich müsste, also es wäre halt interessant, wenn man wirklich gleich große Gruppen hat und eben die anderen Faktoren noch ein bisschen rausnimmt und vielleicht auch wirklich differenziert, um was für Kraftsportler es sich handelt, wie das dann aussehen würde. Ich kann mir aber vorstellen, dass allgemein im Leist, also wenn du das wirklich wettkampftechnisch machst, dass dann automatisch Leistung wieder ein bisschen mehr in den Fokus rückt und man es vielleicht auch schafft, das Ganze ein bisschen objektiver zu betrachten und weniger
Ja.
persönlich die Optik zu
Ja.
nehmen, sondern irgendwie auch vielleicht öfter einen Blick von außen bekommt, weil du dann noch vielleicht einen Coach hast, einen Trainer hast, der dich irgendwie noch dabei unterstützt und dass es dadurch vielleicht hilft, nicht zu sehr sich in seinem eigenen Kopf zu verlieren.
Ja, das stimmt. Und gleichzeitig natürlich, wenn du halt Wettkämpfe machen willst, etc., musst du das Ganze ja auch irgendwo im Griff, also auch gerade essenstechnisch irgendwo im Griff haben, sonst funktioniert es ja auch irgendwie nicht.
Genau.
So, und dann. Ja, es ist halt natürlich, wenn du da abweichst, ist es schwierig, dauerhaft immer wieder Wettkämpfe halt zu machen. Die Frage ist ja halt auch, okay, wenn du jedes Mal merkst, in welchen Tief du halt kommst oder sonst was, ob man es dann überhaupt noch machen will auch.
Richtig,
Auch das.
genau. Ja, und ansonsten konnte man noch ablesen, dass mit steigendem Alter die Körperakzeptanz tendenziell zugenommen hat, mit dem steigenden Alter der Probanden. Und ja, dass es auch einen Zusammenhang zwischen dem wöchentlichen Trainingsumfang gab und den Ergebnissen in diesem psychologischen Test, dass tendenziell mit je mehr trainiert wurde die Woche, desto höher die oder desto auffälliger die Werte in den Tests. Aber da wieder die Frage ist, was war zuerst da, Henne oder Ei?
Ja.
Genau. Aber man kann auf jeden Fall sagen, da scheint auch ein Zusammenhang so ein leichter zu sein. Und ja, insgesamt war aber schon der deutlichste Zusammenhang zwischen den Trainingsmotiven und halt besonders der Priorisierung von Optik mit dem Essverhalten und dem Körperbild.
Ja. Ich kann es mir auch eigentlich gut vorstellen, weil wenn du häufiger trainieren gehst, wenn du abnehmen willst, wenn all diese Sachen da hast, du fokussierst dich ja da drauf einfach dann auch und setzt dich da immer mehr mit auseinander. Es ist halt wie so ein kleiner Teufelskreis, weil du immer weiter in diese Spirale halt dann ja irgendwo auch reinkommst.
Ja, richtig. Was man trotzdem beachten muss, allgemein bei solchen Untersuchungen, also jetzt nicht nur speziell bei meiner, sondern auch bei Studien, die veröffentlicht wurden, die ähnliche Tests benutzen, dass in diesen psychologischen Tests zum Essverhalten zum Beispiel, wird sich ja immer daran orientiert, was ein normales, in Anführungszeichen, Essverhalten ist. Und ein paar von den Fragen beziehen sich dann zum Beispiel darauf, ich fühle mich schlecht, wenn ich etwas Ungesundes gegessen habe oder ich verzichte auf ein Abendessen mit Freunden, um meine eigene Ernährung quasi durchzuziehen. Jetzt grob umformuliert. Und das sind so Punkte, die natürlich in der Normalbevölkerung auffällig sind, in dem Sport aber teilweise normal, weil es dann zum Beispiel zur Wettkampfvorbereitung gehört. Oder so Fragen wie, ich weiß, wie viel Kalorien die Lebensmittel haben, die ich esse. Ist vielleicht jetzt, wenn du draußen auf der Straße Leute fragst, eher nicht so. Bei Menschen, die sich mit Kraftsport beschäftigen, schon. Weil die natürlich, wenn du das Ziel hast, Muskulatur aufzubauen, dann wirst du dich irgendwann zwangsläufig mal damit auseinandersetzen, wie viel Protein und Kalorien zumindest die Lebensmittel um dich rum so haben. Und dann führt das vielleicht halt auch schon dazu, dass halt teilweise höhere Werte erreicht werden in solchen Tests, das aber im Kontext vom Sport eigentlich normal ist. Ob das gut ist, sei mal dahingestellt, aber irgendwo dazugehört.
Ja, voll. Ich glaube auch hier, ich habe letztens noch drüber unterhalten, ist ja, ich glaube, da haben alle, die getrackt haben, schon mal drüber nachgedacht, okay, wie wäre es, wenn ich erst gar nicht mit dem Tracken angefangen hätte? Weil es ist ja de facto einfach so, wenn du einmal eine lange Zeit getrackt hast, du siehst ja kein Essen mehr als Essen in dem Sinne, sondern grundlegend in Kalorien und Makros so ungefähr, wenn du die anschaust. Und inwiefern man denkt so, okay, wie wäre es halt, wenn es nicht so wäre? Und also ich persönlich sage immer, ich finde es überhaupt gar nicht schlimm, dass ich das halt weiß, weil ich habe dafür ja einfach Bewusstsein, was ich meinem Körper auch zuführe. So, und ich mich ja trotzdem bewusst aber für eine Pizza entscheiden kann und die ja trotzdem genießen kann, auch wenn ich jetzt bewusst weiß, okay, die hat jetzt 50 Gramm Fett oder sonst was. So, das ist ja auch
Ja,
manchmal dann der Unterschied.
genau, und das ist genau das, was man sich selber fragen sollte und was man selber beobachten sollte bei sich. Weil solange das so ist und solange man Essen trotzdem noch genießen kann und eine gewisse Flexibilität hat, und wenn man sie gerade nicht hat, vielleicht auch gerade genau weiß, warum ich sie gerade nicht habe, weil ich jetzt, keine Ahnung, in 4 Wochen Wettkampf habe, dann deswegen verzichte ich gerade auf alles und es ist jetzt hier gerade was auf Zeit, dann ist das ja völlig okay. Wenn ich aber merke, ich kriege richtig Stress, also es löst richtig Stress in mir aus, wenn ich mal irgendwie auswärts essen gehe und das ich nicht tracken kann, genau was da vor mir liegt. Oder wenn mir jemand spontan ein Stück Kuchen vorbeibringt und ich kriege absolut Panik oder ich esse was und beschäftige mich noch 2 Tage später damit ganz doll, dass ich das besser lieber nicht gegessen hätte, dann sind das halt alles Sachen, die dich negativ beeinflussen und die eben nicht mehr unbedingt gesundheitsförderlich sein könnten. Und die dann vielleicht doch es wert sind, dass man sich mal damit beschäftigt, weil generell bei allen Essstörungen bzw. gestörten Verhaltensweisen bezüglich so Essverhalten und Körperbild gilt, je länger man das hat, desto mehr verfestigen sich solche Gedanken. Deswegen ist es eigentlich da immer besser, früh zu erkennen, auch selber zu erkennen, wenn man da vielleicht in eine falsche Ecke abrutscht und dann da aktiv was gegen zu machen. Entweder selber oder sich eben frühzeitig Unterstützung zu holen. Und das heißt auch nicht direkt, dass man auf einmal alles an seiner Ernährung ändern muss, sondern einfach nur, dass man vielleicht versucht, das ein oder andere Gedankenmuster, was man gerade hat, frühzeitig schon mal so ein bisschen umzuändern, einfach damit man langfristig da keine Probleme bekommt.
Okay.
Generell fragt man sich bei sowas ja auch immer, was man dann irgendwie mitnehmen kann daraus. Und jetzt so eine Studie, wie ich sie jetzt durchgeführt habe, reicht ja noch nicht, um irgendwie Aussagen zu treffen von irgendwelchen klaren Zusammenhängen, was was beeinflusst, sondern das ist einfach nur ein Überblick darüber, wie jetzt gerade das vielleicht jetzt in dieser Stichprobe, die ich untersucht habe, so aussieht. Man kann aber ja für sich vielleicht schon mitziehen, dass gerade im Hobbysportbereich man sich vielleicht nicht nur optische Ziele setzen sollte, sondern auch schaut, dass man auch andere, ja, Ziele und Dinge im Training irgendwie noch fokussiert und sich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal auf Kraft zum Beispiel oder seine Gesundheit im Blick behält und den eigenen Erfolg nicht immer nur an der Optik bemisst. Weil es gibt noch so viele andere schöne Ziele, die man sich setzen kann. Und das heißt ja nicht, dass man die Optik komplett rauslassen muss, aber vielleicht nicht nur.
Ja, würdest du das so auch als so der beste Tipp grundlegend auch angehen, sag mal, okay, setz den Fokus woanders hin, um ein besseres oder Körperbild, eigenes Körperbild zu bekommen? Weißt du, wie ich das meine?
Ja, also was heißt, setz den Fokus woanders hin? Wie gesagt, setz den Fokus nicht nur auf die Optik. Und wenn es auf der Optik liegt, dann nicht nur auf Dingen, die du nicht magst und verbessern möchtest, sondern auch an Dingen, die du magst. Und ja, versuch auch vor allem, sich selber immer zu hinterfragen, was versuche ich hier gerade zu erreichen und mit wem vergleiche ich mich gerade? Und sich auch echte Körper anzugucken, im Fitnessstudio mal umzugucken, wie die Leute aussehen, wie auch wirklich richtig gut trainierte Leute aussehen. Weiß nicht, wenn die gerade in der Ecke mit einer scheiß Körperhaltung stehen oder irgendwo sitzen, die sehen halt auch nicht so aus wie perfekt ausgeleuchtet. Und das ist halt das Tragische, dass man sich nicht nur mit den Leuten um einen rum vergleicht, sondern mit perfekt ausgeleuchteten Menschen auf Instagram, die zu den genetischen besten 3% der Welt gefühlt gehören. Genau, und nicht damit immer sich selber vergleicht und daran irgendwie die Erfolge bemisst, weil das wird man so einfach nicht erreichen, weil nicht mal die Leute auf Instagram sehen so 24/7 aus. Und das ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, sich eben auch andere Ziele zu setzen und bewusst, es ist ganz normal, dass man vorm Spiegel steht und der Blick automatisch dann mal auf Bereiche des Körpers geht, die man nicht mag. Ist so. Man fokussiert sich nun mal leider immer auf seine eigenen Makel. Das heißt aber nicht, dass man das einfach so hinnehmen muss. Man kann auch aktiv dann mal sagen, gut, kann mein Bauch heute überhaupt nicht leiden, aber hey, meine Haare liegen gut oder sich auch mal aktiv versuchen zu zwingen, sich auf Dinge zu konzentrieren, die man gerne an sich mag, oder die man zumindest eher akzeptieren kann.
Ja, und die Spiegelzeit auf diese Körperteile länger als auf die zu haben, die man nicht mag.
Genau.
Quasi, ja.
Genau. Und halt einfach im Hinterkopf zu behalten, dass am Ende das Aussehen auch, es ist immer so ein platter Spruch, aber Aussehen ist wirklich nicht alles. Und das vergisst man manchmal, wenn man einfach so einer bestimmten Optik hinterherläuft.
Ja.
Dass Menschen dich von außen nicht als schlechter wahrnehmen, wenn du 2% mehr Körperfett hast oder 2 Zentimeter weniger Bizepsumfang. Das macht wirklich für außenstehende Personen gar keinen Einfluss. Und es ist sehr schade, wenn du deine eigene Wahrnehmung von dir selber davon so stark beeinflussen lässt, dass du andere Dinge im Leben schleifen lässt, wie zum Beispiel soziale Events mit Freunden oder Familie oder schöne Zeiten, die man erleben kann.
Ja, ich glaube, das ist vielleicht der Vorteil noch von Leistungssportlern, weil, keine Ahnung, also ich weiß ja, dass ich nicht ein anderer Mensch bin, nur weil ich auf einmal 20 Kilo mehr oder weniger wiege oder
Ja.
10 Kilo oder 15 Kilo, wie auch immer, je nachdem. Und gerade weil man ja halt einfach schon in dieser extremen Form halt eben war, weiß man halt, was damit verbunden ist, weiß man, okay, ich kann es zwar erreichen, aber ich bin ja trotzdem nicht anders, oder selbst wenn ich anders bin, dann nur, weil ich keine Energie habe, so ungefähr. Und so will ich halt da gar nicht sein. Ich glaube, das könnte auch noch ein Vorteil, sag ich mal, für die Leistungssportler sein, dass sie weniger das Körperliche oder das Optische im Vordergrund halt eben haben. So ein
Ja,
bisschen.
und dass man eben vielleicht noch eine außenstehende Person oft hat und ein Stück weit Kontrolle auch abgibt in manchen Bereichen, wie zum Beispiel im Thema Ernährung oder Training. Weil ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich im Hobbysportbereich haben die meisten Probleme, zum Beispiel einen Aufbau durchzuführen. Das erste Mal, also gerade Frauen. Und das ist vielleicht auch da im Leistungssportbereich dann insofern leichter, oder wenn du, was heißt im Leistungssportbereich, es wird allein dadurch leichter, wenn du zum Beispiel einen Coach hast, dem du vertraust und dann einfach mal sagst, ich gebe das jetzt ab und vertraue einfach dem Coach und traue mich dann auch einfach mal mehr zu essen und auch eine Zeit länger mal mehr zu essen und bekomme nicht beim ersten Mal, dass ich mich ein bisschen aufgebläht fühle, Panik und denke, okay, nee, 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 das war zu viel. Ich gehe direkt wieder in eine Diät und krieche dann für immer auf der Stelle rum, weil ich mich gar nicht traue, mal rauszukommen aus dieser
Ja,
Komfortzone.
total, total. Also ein Coach macht nicht nur für Diät technisch gesehen Sinn, sondern halt eben wirklich auch oftmals für den Aufbau. Weil entweder wird sich selber manipuliert oder es wird zu schnell hochgegangen und dann auf der Seite manipuliert letzten Endes. Eine Sache, die ich auch noch zu Instagram sagen wollte, war ich letztens sehr cool. Ich lasse mir immer von meinen Athleten auch Bilder schicken von Vorbildern, die die haben, wo die, wen die halt so optisch verfolgen, wie auch immer. Dann heißt ja nie, also ich sage immer, okay, hey, heißt nicht, dass du diesen Körper genauso bekommst, aber um auch ein besseres Verständnis für das Schönheitsideal der Athletin, des Athleten zu bekommen. Und letztens war auch wieder mit einer Athletin das Thema, ja, mein Bauch, ich bin so unzufrieden mit meinem Bauch, dies, das. Ich so, ja, schick mir doch mal Fotos von Leuten, wo du den Bauch schön findest. So, und dann hat sie mir Fotos geschickt, so typisch, wenn du bei Google einfach Sixpack oder so eingibst oder schöner Bauch, flacher Bauch. Und so halt, also das sind ja nicht mal Menschen so auf diesen Fotos, das ist ja total gekünstelt alles. So, also das ist ja selbst Instagram mehr Realität als diese Fotos über Google. Und dann habe ich direkt gedacht, ich so, ja, naja, das sind ja halt eben keine richtigen Menschen. Ich so, schau doch mal sonst bei Instagram, bei wen du von welchen Leuten du dir das schön findest oder sonst was. Und sie hat wirklich sehr, sehr, sehr lange gebraucht, bis sie überhaupt Leute gefunden hat, wo sie es wirklich schön findet. So, und das sagt ja auch schon einfach voll viel darüber aus, wie, also welches Bild man vielleicht selber im Kopf hat, was aber gar nicht so irgendwie existiert, in Anführungszeichen. Also, dass man sich selber im Kopf schon so ein komisches Bild in Anführungszeichen ausmalt, was halt einfach, ja, total verzerrt ist.
Ja, eben. Und ich glaube, Social Media ist da ein riesiger Faktor, den ich jetzt zum Beispiel in meiner Arbeit auch gar nicht mit einbenommen habe. Also das wäre definitiv auch interessant. Da gibt es sicherlich auch Zusammenhänge, was den konsumierten Social Media Content und auch vor allem die Zeit, die man darauf verbringt, angeht. Das wird da bestimmt auch nochmal den einen oder anderen Einflussfaktor darstellen. Aber insgesamt einfach ist dieses Vergleichen wirklich eine schwierige Sache, die irgendwo normal ist, weil man kann nicht aufhören, sich zu vergleichen. Man will ja auch irgendwo dazuzugehören. Das ist so ein grundlegendes biologisches Bedürfnis des Menschen, dass man einfach ein Teil der Gruppe sein möchte und deswegen vergleichen wir uns. Das ist nicht automatisch schlecht, aber schlecht wird es halt dann, wenn man anfängt, sich mit nicht realistischen Dingen zu vergleichen, wie eben gefotoshoppten Bildern oder KI. Heutzutage mit KI ist ja noch schlimmer. Irgendwelche
Ja.
KI-Bilder von Menschen, die so überhaupt nicht existieren können, das ist schwierig.
Ja. Okay. Ich glaube, es gäbe sicherlich noch einige Sachen, wo wir ausführlich drüber, also jedes Thema an sich ist ja auch nochmal eine Podcast-Folge fast wert. Also, Leute, wenn ihr noch eine gesonderte Folge zu Körperdysmorphie oder Essstörung haben wollt, dann lasst es uns wissen. Aber ich glaube, für heute lassen wir es hier vielleicht sein. Ich glaube, die Frage, die sich vielleicht aber einige stellen, ist jetzt, okay, habe ich ein Problem, habe ich nicht ein Problem? Vielleicht habe ich eins, hast du ja eh vorhin schon gesagt. Die, die denken, vielleicht ist da ein Problem, können die auf dich zukommen und einen Termin bei dir vereinbaren.
Klar, immer gerne. Wenn man das Gefühl hat, mal mit jemandem drüber sprechen zu können und sich unsicher ist, bin ich da sehr gerne bereit, für ein Erstgespräch. Generell ist mir aber auch immer wichtig zu sagen, wenn wirklich eine klinische Störung besteht, wäre ich nicht die richtige Ansprechpartnerin. Ich helfe dann aber gerne dabei zu vermitteln, sich da dann die entsprechende Unterstützung zu holen. Und oftmals ist es eben auch einfach nur einfach mal ein Gespräch darüber, wie geht es mir gerade, was sind so meine Ziele und ja, bin ich eigentlich zufrieden, so wie es ist gerade.
Ja, einfach um mehr Klarheit zu bekommen, ist alles okay oder halt eben nicht auch vielleicht.
Genau.
Sehr cool. Ja, kann man dich am besten über Instagram erreichen?
Genau, am besten über
Weiterhin? Ja.
Instagram, fabienne.avri mit V. Und da einfach anschreiben oder da per Mail schreiben. Das ist eigentlich egal.
Okay, und kann man deine Arbeit irgendwo lesen, falls da
Aktuell noch
Interesse ist?
nicht. Ich werde die Ergebnisse aufbereitend bei Instagram wahrscheinlich sowieso nochmal als Post veröffentlichen, dass man die auch nachlesen kann. Ob ich die ganze Arbeit veröffentliche, bin ich noch nicht ganz sicher. Da muss ich dann auch nochmal mit meinem Dozenten sprechen. Aber ja, die Ergebnisse werde ich auf jeden Fall nochmal gesondert hochstellen.
Passt. Ich verlinke dein Profil unten in den Shownotes. Und ja, vielen lieben Dank an dieser Stelle,
Ich
dass du
danke
dir wieder
dir.
Zeit genommen hast.
Ich habe mich
Und
gefreut.
ich glaube, ja, gibt es so etwas, was du den Leuten mitgeben möchtest zum Abschluss?
Glaube, das meiste habe ich schon gesagt. Ich wiederhole mich jetzt wahrscheinlich nur noch.
Ja.
Aber ja, vergleicht euch mit reellen Menschen, wäre schon mal ein guter Start. Und setzt nicht alles in eure Optik, weil das ist einfach nicht alles, was euch ausmacht, sondern nur ein kleinster Teil, der niemanden so sehr interessiert wie euch selber.
Ja, genau. Sehr schön. Okay, dann beenden wir das Ganze hier. Vielen lieben Dank. Teilt die Folge, lasst eine 5-Sterne-Bewertung da und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Und bis dahin einen wunderbaren Sonntag oder wann auch immer ihr die Folge hört. Ciao, ciao.